Liebe Gemeinde, liebe Freunde, herzlichen Dank, dass wir heute wieder zu Gast sein dürfen hier. Diese gemeinsamen Sommergottesdienste und all das, was wir gemeinsam hier in Clausthal-Zellerfeld machen, ist ein großes Zeichen dafür, dass wir in gemeinsamen Glauben unterwegs sind, dass wir gemeinsam uns ausrichten auf Jesus Christus, dass wir uns gemeinsam stärken lassen und uns gegenseitig zum Segen werden. Das ist ein großes Zeichen. Hab Dank, dass wir hier sein dürfen heute Morgen. Ja, ich will euch heute ein bisschen provozieren. Ich glaube, dass wir in Deutschland und die Leute, die von Ferne mal hergezogen sind, werden das sicher bestätigen können. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine ziemliche bürokratische Urkundengesellschaft sind. In Deutschland benötigt man für alles eine Urkunde, einen Nachweis, eine Bescheinigung, eine Beglaubigung. Und weil wir alle Nachweise und Beglaubigungen von verschiedenen Behörden benötigen und zumeist nur erhalten, wenn wir persönlich vor Ort erscheinen, müssen wir hier viele Wege gehen und oft sehr lange warten, viel Zeit in unserem Leben für das einplanen. Und dann, wenn wir meinen, das alles geregelt zu haben, kommt gleich das nächste Formular, das sowieso niemand versteht und das wieder ausgefüllt werden muss. Bei der gleichen Behörde müssen wir dann wieder den gleichen Nachweis einreichen, die wir neu beantragen müssen, weil sie gerade einen Monat lang abgelaufen sind. Bürokratie heißt viel laufen und warten. Als meine Frau und ich heiraten wollten, zwei Menschen aus zwei verschiedenen Ländern, die eine Person sogar aus einem Nicht-EU-Land, ich sage euch, die Liebe muss sehr stark sein, um durchzuhalten und wegen aller Bürokratie nicht irgendwann zu sagen, weißt du, das war eine schöne Idee, aber mir fehlt ein Nachweis. Die Bürokratie ist eine wahre Prüfung, ob man es wirklich ernst miteinander meint. Die deutschen Behörden verlangen von Esther, meiner Frau, ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis. Esther und ich saßen im Standesamt und sagten nur, ein Ehe was? Ein Ehefähigkeitszeugnis, ein Zeugnis der zuständigen Behörde des Heimatstaates, wonach der Eheschließung ein in den Gesetzen des Heimatstaates begründetes Ehehindernis nicht entgegensteht. Aha. Mit der sehr freundlichen und sehr hilfsbereiten Standesbeamten haben wir dann feststellen müssen, dass es ein solches Ehefähigkeitszeugnis in Südafrika gar nicht gibt. Und dann sagte die Standesbeamtin zu meiner Frau, um heiraten zu wollen, müssen Sie nun eine Befreiung von dem Ehefähigkeitszeugnis beantragen. Dazu benötigen wir nochmals eine beglaubigte Kopie Ihrer Geburtsurkunde. Diese beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde muss über die südafrikanische Botschaft in Berlin bei der entsprechenden Behörde in Kapstadt, Esthers Heimatstadt, beantragt werden. Anschließend benötigen wir von dieser beglaubigten Kopie eine notariell beglaubigte Übersetzung der beglaubigten Kopie Ihrer Geburtsurkunde. Zeitgleich verließen mich schon alle Beglaubigungen. Und ich hätte sehr gut verstanden, wenn Esther gesagt hätte, vielen Dank für Ihre Information, ich möchte mir das nochmals in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Was es für Menschen bedeutet, die Bürokratie eines Asylantrages oder auch einer Aufenthaltsgenehmigung durchzumachen, ist unfassbar. Wie viele Stunden einige von euch unten sitzen müssen im Goslar. Einige von uns haben da Erfahrung gesammelt und könnten bestimmt Bücher schreiben. Urkunden, Beglaubigungen, Nachweise dienen der Sicherheit und der Bestätigung. Eine Urkunde der Technischen Universität Clausthal zeigt an, dass wir einen Kurs oder ein ganzes Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Super. In einem Friseursalon oder in einem Restaurant her. Urkunden an der Wand. Sie weisen nach, welche Qualifikationen und Weiterbildungen der Friseur oder der Koch erzielt haben. Und mit solchen Qualifikationen, die an der Wand hängen, begeben wir uns vielleicht ein bisschen beruhigter in die Hand einer Friseurin oder eines Friseurs. Oder wir erwarten eben im Restaurant gutes Essen. Aber dass es wirklich so sein wird, das verraten uns auch die besten Urkunden nicht. Wie ist es mit unserem Glauben? Verstehen wir unseren Glauben nicht häufig so, wie eine Urkunde, die an der Wand hängt? Da hängt eine Urkunde an der Wand: Herzlichen Glückwunsch, du bist Christ. Oder eben, du bist Christin. Bei den einen steht ein besonderes Datum auf der Urkunde. Das Datum der bewussten Bekehrung. Bei den anderen war es vielleicht ein Zeitraum, an dessen Ende sie den Glauben angenommen haben. Und bei anderen wiederum hängt die Urkunde eigentlich schon von Anfang an an der Wand. Vielleicht ein Erbstück der Eltern. Irgendwas, was ich mir dann zu eigen gemacht habe. Wenn unser Glaube eine Urkunde wäre, herzlichen Glückwunsch, du bist Christ, dann könnten wir denken, wunderbar, das habe ich erreicht, abgehakt. Und dann? Wenn wir unseren Glauben wie eine Urkunde verstehen, die an der Wand hängt, also als etwas, das wir erreicht haben, dann gibt es meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten, die daraus folgen. Die erste Möglichkeit ist, dass die Urkunde an der Wand einstaubt. Vergilt und irgendwann so ausbleicht, dass nicht mehr drauf zu lesen ist. Wenn wir unseren Glauben an die Wand nageln und langsam verstauben lassen, hat er nichts mehr mit unserem Leben. Unsere Bekehrung wäre dann nicht mehr als ein besonderer Moment, ein schönes Gefühl, ein besonderes Ereignis. Wenn der Glaube an der Wand hängt wie eine Urkunde, die verstaubt, dann spielt er im Alltag keine Rolle mehr. Und das kann auch passieren, wenn ich Sonntag brav in den Gottesdienst gehe, weil ich das immer so gemacht habe. Wenn unser Glaube nur die verstaubte Urkunde an der Wand ist, hat er nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Nichts mit dem, was ich durchmache, nichts mit meinen Stärken, nichts mit meinen Schwächen, nichts mit meiner lebendigen Beziehung zu Gott, mit den Herausforderungen des Alltags. Die zweite Möglichkeit ist die folgende, dass die Urkunde an der Wand hängt. Und wir hängen noch bestimmte Nachweise hinzu, die diese Urkunde noch unterstreichen und bestätigen. Nachweise für besondere Taten, alle zusätzlichen Beglaubigungen, die wir nur so erhalten können im bürokratischen Prozess. Jeden Tag blicken wir stolz auf diese Wand und lesen: Herzlichen Glückwunsch, du bist Christ. Wir zeigen allen Menschen: Guckt mal meine Urkunden an. Und erklären ihnen ausführlich, was es dazu braucht, um das alles zu erreichen, was da an der Wand hängt. Wow, eine Urkunde mit besten Noten. Wir schauen uns die Urkunden von anderen an und urteilen über sie. Ah, das hättest du noch ein bisschen besser machen können. Das spiegelt sich in deiner Note so ein bisschen wieder. Oder sogar: Aus meiner Sicht hast du diese Urkunde nicht so ganz verdient. Du bist kein wirklicher Christ, auch wenn du dich so nennst. Und alles, was nicht zu unserer blitzeblanken Urkunde passt, versuchen wir loszuwerden. Wir entfernen uns von allem, was mit der Welt da draußen zu tun hat. Weil es vielleicht meine Urkunde an der Wand beschädigen könnte. Und dann irgendwann, um unsere Urkunde vor allem zu schützen, nehmen wir sie von der Wand und legen sie eingehüllt in eine Decke in unsere Schublade. Die Urkunde darf nicht gefährdet werden. Wie sieht denn unsere Urkunde aus? Hängt unsere Urkunde verstaubt an der Wand? Oder liegt sie eingehüllt in einer Schublade? Und dann kommt dieser Paulus. Ich lese aus dem Brief des Paulus an die Philipper, aus dem Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Das ist die Luther-Übersetzung in der revidierten Fassung von 1984 und wir können das mal an die Wand beamen. Dort steht: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachtete es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, meine Schwestern, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Kein einfacher Text. Was würde Paulus dazu sagen, wenn wir ihm unsere Urkundenwände zeigen würden? Was würde Paulus dazu sagen, wenn wir unseren Glauben wie eine Urkunde aufbewahren, verstaubt an der Wand oder eingehüllt, geschützt in unserer Schublade. Wenn wir diesen Abschnitt aus dem Brief an die Philippa lesen, dann passt das Bild der Urkunde nicht. Glauben ist keine Urkunde, die an der Wand hängt. Glauben ist nicht etwas, was ich einmal erreicht habe und was damit dann abgeschlossen ist. Wenn unser Glaube einstaubt, das ist, glaube ich, klar, dann fehlt ihm die Lebendigkeit. Wo ist die lebendige Beziehung zu Gott? Wo ist die gelebte Gemeinschaft? Wo ist der Bezug zu meinem Leben? Wenn wir auf der anderen Seite unseren Glauben als unseren persönlichen Erfolg pflegen, wenn wir uns im Glauben vor der Welt versperren, weil wir sie als unchristlich bezeichnen, wenn wir uns in unsere vier Wände zurückziehen, wo es uns gut geht und wo wir uns wohlfühlen, wenn wir uns im Stillen doch irgendwie anderen gegenüber hervorheben, nehmen wir nicht den Glauben als ein Geschenk Gottes an. nehmen wir den Glauben nicht als ein Geschenk Gottes aus seiner Hand, sondern wir sehen dann nur unseren Erfolg, was wir selbst erreicht haben, wie wir selbst gut dastehen. Glauben ist dann nicht lebendige Nachfolge, sondern Rückschau und Schulterklopfen. Paulus sagt uns, das aber ist kein Glauben. Glaube ist kein Gewinn, den ich mir selbst erarbeitet habe. Zuallererst ist der Glaube ein Geschenk Gottes. Glauben ist das Vertrauen darauf, dass Gott mich sucht, dass er mich findet und gefunden hat, dass er Sehnsucht hat nach mir. Glauben ist das Vertrauen darauf, dass Gott mich auf Jesus Christus ausrichtet. Dass mir in Jesus Christus das geschenkt ist, was ich mir selbst in keiner Weise erarbeiten kann und schenken kann. Gerechtigkeit Gottes ist mir geschenkt. Gottes Ja. Gottes unumstößliches Ja zu mir. Zu meinem Leben. Gott sagt Ja zu jedem von uns. Es geht nicht um die Gerechtigkeit, die ich mir selbst erarbeitet habe. All das, was ich Gutes gemacht habe. Es geht nicht um meine Taten, die ich als Heldentaten an die Wand hänge. Jesus Christus sagt Gott Ja zu mir. Das ist der Anfang von allem. Und er sagt es nicht nur einmal, er sagt es immer wieder. Das, was zwischen mir und Gott steht, das, was zwischen mir und meinen Mitmenschen steht, und interessanterweise, wir lesen die Bibel, das hängt miteinander zusammen. Meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Das, was dazwischen steht, nimmt er auf sich. Er befreit uns und eröffnet uns somit eine neue Beziehung zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Sünde ist für Paulus in erster Linie das, was unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen kaputt macht und zerrissen hält. Das ist Sünde. Und wie komplex das ist und wie schwierig das ist, das erleben wir jeden Tag und so weiter. Glauben ist die geschenkte neue Ausrichtung auf Jesus Christus. Es dreht sich nicht mehr alles nur um mich. Paulus sagt, ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist die Grundlage von unserem Glauben. Die geschenkte Ausrichtung auf Jesus Christus. Nichts, was an der Wand hängt, nicht, was in der Schublade liegt und versteckt ist. Dieser Glauben ist in Bewegung. Und Paulus kennt, dagegen richtet er sich, er kennt die Leute, die meinen, wir sind vollkommen, schaut her, wir sind die richtigen Christen, wir haben es gecheckt. Schaut mal auf unsere Urkunden, wir haben das Himmelreich dort an der Wand hängen. Aber es geht in unserem Glauben nicht um Äußerlichkeit. Es geht nicht um eine Urkunde an der Wand. Es geht nicht um korrekte Frömmigkeit. Es geht nicht um die richtige Moral. Paulus bezeichnet das sogar als schädlich. Es geht ums Ganze. Es geht um die Ausrichtung auf Jesus Christus, auf sein Leben, auf sein Sterben, auf seine Auferstehung. Glauben ist, Jesus Christus mit dem ganzen Leben nachzufolgen. Nicht unter Druck, sondern befreit. Und Nachfolge heißt eben, sich nicht einzurichten auf eine bestimmte Praxis, Frömmigkeitspraxis. Alles wunderbar, alles wie jede Woche, alles immer gleich. Glaube heißt eben nicht und Nachfolge heißt eben nicht, dass wir Gott festlegen. Dass wir genau wissen, wie Gott ist. Sibylle hat es vorhin gesagt. Gott überrascht uns jeden Tag neu. Und meistens so, wie wir es nicht erwarten. Wir können Gott nicht festlegen. Und alles Bescheid wissen und alles besser wissen. Alle Urkunden sollen wir loslassen. Alles, was wir meinen, vorweisen zu können, sollen wir hinter uns lassen, sagt Paulus. Unterwegs sein. Es geht darum, sich in allen, wirklich in allen Lebenssituationen, wie viele Lebenssituationen gibt es von uns, die wir lieber gerne verstecken würden und unerwähnt lassen würden und hoffen würden, dass niemand die mitbekommt. In allen Lebenssituationen und gerade da, wo es schwierig ist, uns von Gottes verändernde Liebe schenken zu lassen. Darum geht es, sich zu öffnen in allen Lebenssituationen für Gottes unfassbare Liebe. Ausrichtung auf Jesus Christus. Nicht hinter verschlossenen Türen. Nicht Abzweigen von der Welt da draußen, die ja so böse ist. Ausrichtung auf Jesus Christus bedeutet, dahin zu gehen, wo er schon lange ist. Mitten in dieser Welt. Mitten in diesem Leben. Mitten in unserem oft so schweren Alltag. Mitten in den herausfordernden Lebenssituationen. Dort den Glauben und das Vertrauen auf Gott immer wieder neu lernen. Das ist Nachfolge. Und Paulus unterstreicht nicht, dass ich es schon ergriffen habe, das ist Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Martin Luther, über den wir ja in diesem Jahr viel nachdenken, hat einmal etwas gesagt, was uns zunächst vielleicht sehr fremd erscheint. Aber wir müssen uns es auf der Zunge zergehen lassen. Ein Christ ist man nur im Werden, nie im Sein. Ein Christ ist man nur im Werden, nie im Sein. Aber genau das ist doch der Unterschied zwischen einem Urkundenglauben und der radikalen Ausrichtung auf Jesus Christus. Martin Luther drückt das so aus: Einem Gläubigen ist nichts schädlicher, als dass er meint, er habe schon ergriffen und es sei nicht nötig, es erst zu suchen. Dieses Leben ist keine Frömmigkeit, sondern ein Frommwerden, sagt Martin Luther. Keine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Kein Wesen, sondern ein Werden. Keine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, aber verlasst euch in Jesus Christus drauf. Wir werden es aber. Moment, jetzt muss man überlegen, warte mal, Paulus und Luther. Jetzt geht das doch alles eigentlich wieder von vorne los, oder? Ist das nicht gerade eine Aufforderung, wieder alles richtig zu machen, damit ich endlich den Siegpreis, da steht es auch im Text, den Siegpreis oder die Urkunde erhalte, die ich mir an die Wand nageln kann. Nein, ich glaube, dass die beiden Herren, Martin Luther und Paulus, hier meinen, das Folgende sagen zu wollen. Glauben heißt Leben. Glauben heißt lebendige Nachfolge. Heißt Ausrichtung auf Jesus Christus und damit Ausrichtung auf diese Welt. Die Welt, in die er gekommen ist. Das ist die Welt da draußen, in die Jesus Christus gekommen ist. Wenn er uns zur Nachfolge aufruft, dann haben wir mit beiden Füßen in dieser Welt zu stehen. Und der Glaube, so meinen es Paulus und Luther, ist ein ständiger Prozess. Das mögen wir vielleicht manchmal nicht hören, weil wir endlich mal mit einer Sache fertig sein wollen. Aber der Glaube ist Bewegung, weil das Leben Bewegung ist. Der Glaube ist nie das besser Wissen oder das besser Sein als andere, sondern Glauben ist das Risiko. Das Risiko mitten in diesem Leben, mitten in allen Herausforderungen, uns auf Jesus Christus ausrichten zu lassen. Immer wieder neu. Und gerade da, wo es schwer ist. Wir dürfen uns jeden Tag, in jeder Situation unseres Lebens neu beschenken lassen von Gottes unfassbarer verändernden Liebe, den Jesus Christus so deutlich macht. Und wie hart das Leben ist, das hat Jesus an seinem eigenen Leib erfahren. In Deutschland sagt man mit Haut und Haaren. Also mit alles, was man hat, mit Leidenschaft, Jesus Christus nachfolgen. Mit Leidenschaft auf die Gnade Gottes vertrauen. Ein alter Kirchenvater Ignatius hat einmal gesagt, was wäre es, wenn wir uns wirklich voll auf die Gnade Gottes verlassen würden, auf sie vertrauen würden? Was würde er alles aus uns machen? Und das Interessante ist, der größte Protest gegen die Welt, gegen all das, was wir als schwierig ansehen, all das, was wir in unserem Leben auch als schwierig ansehen, wogegen wir kämpfen, woran wir leiden. Der größte Protest gegen diese Welt ist, mitten in dieser Welt Jesus Christus nachzufolgen. Das ist der größte Protest gegen diese Welt. Mitten in dieser Welt Jesus Christus nachzufolgen. Nicht sich zurückziehen und sagen, mit dieser Welt habe ich gar nichts zu tun. Ich bin Teil meines Alltags. Ich bin Teil meines Lebens. Und der größte Protest gegen das, was mich kaputt macht, ist mitten im Leben Jesus Christus nachzufolgen. Gottes liebende Gnade ist Wasser auf den rauen Straßen des Lebens, auf den rauen und trockenen Straßen des Lebens. Gottes liebende Gnade ist Trost in der Angst. Gottes liebende Gnade ist Abwischen der Tränen. Gottes liebende Gnade ist Kraft in den Herausforderungen, ist Wärme in den kalten Nächten. Gottes liebende Gnade ist Befreiung von dem Urkundenglauben. Gottes liebende Gnade ist Vergebung der Sünden. Ganz konkret in unserem Leben. Nicht nur ein Satz, den wir Sonntag für Sonntag wiederholen. Riskiere deinen Glauben. Damit möchte ich euch heute herausfordern. Riskiere deinen Glauben. Schau nicht Urkunden an der Wand an und in der Schublade an, sondern gehe raus und lebe. Lebe das, was dir geschenkt ist. Riskiere es, mitten in deinem Leben auf Jesus Christus einzulassen. Dich einzulassen. Riskiere es, mitten im Leben Jesus Christus nachzufolgen. Es ist ein großes Geschenk. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinn. In Jesus Christus. Amen. Lass uns miteinander beten. Herzlicher Gott, wir sehnen uns nach der Ausrichtung nach dir. Schenke uns, dass wir uns mitten im Leben auf dich verlassen können. Dass wir mitten in unserem Alltag, in den Herausforderungen lernen, dir zu vertrauen, weil du uns deine unfassbare Liebe schenkst. Wir hören immer wieder in deinem Wort, fürchte dich nicht. Und das wollen wir lernen. Für uns selbst. Für das, wovor wir uns fürchten in unserem eigenen Leben. Und für das, wovor wir uns fürchten in dieser Welt. Denn es ist deine Welt. Deine Welt, in die du uns hineinstellst, in die du auch deinen Sohn Jesus Christus hineingestellt hast. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. In all den Höhen und den Tiefen, in all den unentdeckten Bereichen unseres Lebens. Schenke uns einen lebendigen Glauben, eine lebendige Beziehung zu dir. Dass wir auch zu dir kommen, wenn es uns gerade schlecht geht. Wenn wir gerade Schwierigkeiten haben, dir zu vertrauen. Dass wir nicht loslassen. Und dass wir Menschen finden, Geschwister im Glauben, die uns zum Segen werden, die uns stärken, die uns begleiten. Weil du uns ausrichtest auf diese Welt, beten wir auch für diese Welt. Wir bitten dich um Frieden dort, wo Menschen in Kriegen leben. Wir bitten dich um Schutz, vor allen Dingen für Frauen und Kinder, die verfolgt werden, unterdrückt werden. Wir bitten dich um Mut von den Regierenden, sich neu aufzustellen, sich neu auszurichten. Den Mut zu haben, friedliche Wege zu gehen in dieser Welt. Wir bitten dich für unsere Gemeinden und für alle Kirchen, dass sie den Mut haben, dein Wort mitten in diese Welt hineinzusprechen. Mitten in dieser Welt dich zu verkündigen. Dein Heil in diese Welt zu bringen. Danke, dass du uns berufst, dass du uns dazu aufforderst und dass du dazu uns unsere Möglichkeiten schenkst, dass du uns deine Kraft dafür gibst. Und so bitten wir dich, schenke, dass wir das konkret lernen können, jetzt auch in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche, dass wir dir vertrauen können, ausrichten können auf dich, mitten in unserem Leben.